Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst.
Konfuzius sagt, mache dein Hobby zum Beruf, dann brauchst du ein Leben lang nicht arbeiten. Diesen Spruch oder Lebensweise wird häufig dem chinesischen Philosophen Konfuzius zugeschrieben und hat vermutlich jeder der Zuhörer schon mal irgendwann gehört oder in den sozialen Medien gelesen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bierexperten im Rampenlicht. Heute haben wir passend zum Zitat jemanden zu Gast, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Aber zuerst begrüße ich erstmal meinen geschätzten Bierbaron, der bestimmt noch auf ca. 300 Liter leckerem Hobbydunkel sitzt. Moin, Paul.
Hi. Moin, schönen guten Abend, genau. Ja, das ist gar nicht schlecht geschätzt, Flo. Also da ist noch einiges da. Aber ich habe auch schon wirklich wild verteilt. Bin da auch schon wieder am Kistenpacken. Für dich ist da auch wieder was dabei. Du kriegst auch noch mal Wasser, auch wenn du es schon hattest. Genau. Ah. Nein, ich freue mich auch mega auf die Folge, wen wir eingeladen haben und was er so ein bisschen zu erzählen hat. Weil ich glaube, es gibt da draußen ganz, ganz viele Hobbybrauer. Und Flo, wir sind da keine Ausnahme, die vielleicht mal mit dem Gedanken gespielt haben oder gerade auch noch mit dem Gedanken spielen, es doch mal irgendwie professioneller zu betreiben, die ganze Geschichte. Also, was heißt professioneller, aber kommerziell zu betreiben. Genau. Ich will jetzt, genau, keinem auf die Füße treten, auf die Edelstahlfüße. Nein, genau, also wir haben uns den Daniel Lessig eingeladen. Mit Lessigs Brauwerk hat er sich selbstständig gemacht, hat das Ding quasi richtig, richtig cool und groß aufgezogen. Und Daniel, wir sagen herzlich willkommen und stell dich doch mal ganz kurz vor.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, heute dabei zu sein hier. Ja, ich bin Daniel Lessig, wie schon angekündigt, von Lessigs Brauwerkstatt. Genau, also ich bin ursprünglich mal Hobbybrauer gewesen, irgendwann angefangen in 2018, wenn ich es richtig recherchiert habe, und habe seit letztem Jahr jetzt meine eigene Brauerei und ja, mache jetzt so meinen Weg, finde mich da irgendwie so ein.
Mega cool. Du bist auch, und das kann man ja gleich vorweg sagen, um da auch gleich in Richtung ein bisschen Werbung zu machen. Also du bist ja auch bei Social Media ziemlich aktiv. Und wenn man dir da so ein bisschen über die Schulter guckt, dann kriegt man schon einen gewissen Eindruck davon, was das für eine Arbeit ist, ne? Also du hast ja wirklich, ich glaube, von null angefangen, diese kleine Brauerei auch hochzuziehen und bist natürlich jetzt tagtäglich da und musst irgendwas machen und meistens auch viel putzen.
Ja? Ja, genau. Also das ist ja im Grunde, der Großteil eurer Hörer wird das ja wahrscheinlich wissen als Hobbybrauer. Das ist natürlich das im kleinen Maßstab schon alles viel Arbeit. Ich sag mal, desto größer die Kessel werden, desto mehr muss man natürlich schrubben, weil die Hände bleiben so die gleichen. Ne? Du bist immer noch so der Typ, der da irgendwie alles alleine putzen muss. Und ja, das gehört halt eben dazu. Ne? Da muss man halt genauso so ein Faible für haben wie für alles andere. Vielleicht, was mir so nachher eingefallen ist, was mir wahrscheinlich zugute kam bei der ganzen Geschichte, ist, dass ich da mit so einer guten Portion Naivität drangegangen bin und mir gedacht habe, mach's doch einfach, ohne vielleicht die Reichweite oder so, dass das Ganze, den ganzen Rattenschwanz schon auf dem Schirm zu haben. Und das war ein bisschen auch mein Vorteil und deswegen habe ich es wahrscheinlich auch überhaupt gemacht, also dass ich den Schritt überhaupt gemacht habe, verdanke ich meiner eigenen Naivität wahrscheinlich, ja.
Ja, aber wir sind froh, dass du den Schritt gemacht hast. Ich denke, Brauer kann man nie genug im Land haben und Gute sowieso nicht. Aber bevor wir so richtig ins Interview einsteigen, die klassische Frage am Anfang. Ich hoffe, ihr habt irgendwie ein Glas für euch, vor euch. Idealerweise auch mit einem Bier drin. Wie sieht's da bei euch aus?
Daniel, wie sieht's bei dir aus?
Absolut.
Ja.
Selbst genau, also ich habe jetzt, nee, ja, das wäre jetzt zu einfach, nee, ich sag mal, die eine Qualitätsprobe, die gehört ja eh dazu. Und dann hast du meistens, wenn das Bier abfüllfertig ist, dann bist du schon, hast du schon so viel Liter davon gezwickelt und probiert und gemacht und sämtliche unterfüllten Flaschen bei der Abfüllung schon am besten selbst getrunken, dass du dann am Ende meistens, sobald das in Verkauf geht, hast du dann selber schon fast den Kaffee auf. Dann musst du erstmal eine Weile was anderes trinken. Nee, also ich habe tatsächlich jetzt vorhin in die Hand gedrückt bekommen, als ganz brandheiße Empfehlung, Crew Republic Greenhorn. Das ist das Wet Hop Bier 2023. Das war eine Empfehlung, die ich vorhin bei uns hier in einem kleinen Craft Beer Store der Wein und Bier WG in die Hand gedrückt bekommen habe. Und das habe ich mir jetzt gerade mal spontan eingeschüttet.
Da ist rein. Ja, Flo, ich mache mal weiter, ne?
Ja, mach weiter, ja, genau.
Ja, ja. Ich habe ja was total Unspektakuläres hier im Glas gerade. Also ich war ja ein bisschen angeschlagen die letzten Tage und bin es auch immer noch, falls man es hört, dann seht es mir nach. So ein bisschen Schnupfen und Husten ist immer noch da. Ich habe den Urstoff vom Lamsbräu im Glas. War in meinem oder einem meiner Bierkalender. Die ich hier jeden Tag so öffne. Und es stand kalt, es stand ziemlich weit vorne im Kühlschrank und ich habe gedacht, komm, perfekt, das gönne ich mir jetzt mal hier zum Einstieg in die Folge.
Klingt auch gut. Ich habe bei mir auch was aus dem Bierkalender. In meinem Fall was aus den USA mal wieder. Also ich glaube, das erweckt voll den falschen Eindruck von mir irgendwie. Immer wenn wir aufnehmen, habe ich ja echt häufig Biere aus den USA. In dem Fall von Toppling Goliath ist ein Pastry Sour mit Mango, Passionsfrucht und Dragonfruit. Ist halt ein ja, Fruchtschorle, ja. Wie man das so kennt. Gut gemacht, keine Frage, aber die hohe Braukunst ist es für mich nicht, um ehrlich zu sein. Aber da
haut
gehen die Meinungen,
glaube
ich. Nee, ich glaube, da gehen die Meinungen aber auch auseinander.
Okay.
Vielleicht noch als Ergänzung, dass der Daniel eins von Crew Republic im Glas hat, finde ich ganz spannend. Da können es dann die Hörer sich auch ableiten, wann wir heute aufnehmen, ja, so ungefähr, weil vor ein paar Tagen ging ja durch die Medien, dass die leider in Unterschleißheim ihre Brauerei, die sie 2015 aufgemacht haben, zumachen und in Zukunft in Bitburg brauen, auf der Versuchsanlage, wenn ich das richtig weiß, weil die eine ähnliche Größe hat wie ihre Brauerei, die sie eben hatten. Schade, aber so wie es sich anhört, bleiben uns die Biere ja erhalten. Vielleicht nicht die Sortenvielfalt, wie es bisher der Fall war, aber denke ich, die meisten bleiben uns erhalten zumindest.
Ja, habe ich auch tatsächlich heute die Meldung gelesen und fand es auch schade, also dass der Trend da wieder irgendwie weitergeht in der Richtung und das bei einer Brauerei, die auch, also wenn ich es richtig gelesen habe, die machen ja 1,7 Millionen Liter im Jahr ungefähr. Also sollte man ja meinen, dass das irgendwie schon wirtschaftlich machbar ist, die ganze Geschichte.
Ja, keine einfachen Zeiten, ja.
Ja, war auch so eine Brauerei bei mir, gerade in den Anfangsjahren, als ich so in das Thema Bier reingekommen bin, von denen ich ganz, ganz viel probiert habe und immer sehr begeistert war. Das hat sich dann natürlich ein bisschen geändert im Laufe der Zeit. Am Anfang war das natürlich der absolute Aroma-Schock und Flash, aber das waren immer, ja, oder überwiegend sehr, sehr schöne, leckere Biere, die einen da auch so ein bisschen an das Thema rangeführt haben. Naja, mal gucken, was als nächstes noch gebraut wird oder in welchem Rahmen.
Ja, werden wir sehen. Aber genug Smalltalk. Steigen wir ein und quetschen ein bisschen Daniel aus. was mich direkt am ersten interessieren würde, also auch bevor du, sag ich mal, das jetzt professionell machst, waren wir, glaube ich, ja auch schon vor einigen Jahren mal über Instagram in Kontakt. Das heißt, so grob weiß ich, dass du auch schon länger Hobby brauchst. Aber wann hast du mit dem Hobbybrauen angefangen und wie hast du angefangen und warum?
Ja, ich musste es tatsächlich im Vornherein mal so ein bisschen selber recherchieren, weil die letzten Jahre so doch relativ schnell an mir vorbeigehuscht sind. Und wenn ich es richtig gesehen habe, habe ich in 2018 das erste Mal ein Bier gebraut. Und das war der, ja, so ein bisschen der Start von dieser ganzen Geschichte, womit dann ja ganz klein im Endeffekt das Ganze angefangen hat, was jetzt dann doch immer, wenn ich bei mir die Halle aufschließe, wo ich merke, dass es dann doch stark eskaliert ist von diesem Punkt aus, ja.
Und wie hast du angefangen? Also mit welcher Anlage und welche Biere hast du da gebraut oder was war da dein erstes Bier?
Das allererste Set war sinnvollerweise jetzt im Nachhinein betrachtet ein Pale Ale tatsächlich, also wirklich ein relativ einfaches, obergäriges Bier, ich glaube irgendwie mit Cascade oder so, also irgendwas, wo du nicht allzu viel falsch machen kannst. Da kam einem ja selbst dieses kleine Set noch wie eine große Wissenschaft vor, und hab dann irgendwie noch ein, zwei Nachfüllsets, glaube ich, bestellt für dieses, was man dann wirklich mit eigenen Kochtöpfen macht, zu Hause auf dem Herd. Dann fing es aber schon relativ schnell an, dass man hier zu Hause so alles verpestet hat in der Küche und alles voll gesaut hat und so, dass man und über Stunden vor allem die Küche auch blockiert hat, dass man da relativ schnell hier keine Freunde mehr hatte. Und dann muss ich halt überlegen, wie ich es alternativ mache. Bin dann Richtung Einkaufer gegangen, hab mir im Keller, so im Hobbykeller quasi auf der Werkbank so ein bisschen was zusammengebaut. Ich weiß noch, da habe ich mit so einem uralten Beitrag aus dem Hobbybrauerforum mir diese IKEA-Sachen zusammengekauft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gibt's so ein paar Empfehlungen. Ich glaube, das ist ein Mülleimer, den man als Läuterbottich benutzt. So ein weißes Ding mit Deckel. Also da gab's tatsächlich eine relativ detaillierte Anleitung. Da hast du irgendwie, also ich möchte mal jetzt behaupten, so vielleicht so 40 Euro investiert ohne Einkocher. Und hattest dann schon so drei Viertel der Utensilien irgendwie, hast da ein paar Löcher reingebohrt und irgendwie eine Läuterhexe reingefummelt. Und damit habe ich dann tatsächlich erstmal eine Weile gebraut, bevor ich dann irgendwie weiter und weiter gemacht habe.
Abgefahren, wie die Leute immer zum Hobbybrauen kommen, beziehungsweise wie unterschiedlich sein kann, wie man einsteigt. Also total geil. Aber den Fred aus dem Hobbybrauerforum kenne ich tatsächlich nicht. Also finde ich aber witzig, weil mir geht's schon immer so, wenn ich zu IKEA muss, dass ich dann auch immer mit so einem Auge eigentlich gucke oder eigentlich überlege, was könnte ich im Braukeller irgendwie gebrauchen oder was wäre da noch irgendwie ganz witzig, so als Equipment oder wie auch immer. Deswegen, ja, finde ich cool, die Idee, aber nicht schlecht.
Ja, du wärst erstaunt. Also da ist tatsächlich, also das ist der Beitrag aus dem Forum ist noch so alt, also ihr werdet mit Sicherheit wissen, was ich jetzt meine. Es gibt manche Beiträge, die sind, glaube ich, noch in so einem alten, in einer alten Form von dem Forum. Da hat das ganze Forum hat eine andere Farbe. So, das sind ja, so, das so Uralt-Beiträge.
Ja. Das gelbe alte, genau. Ja, genau.
Ja, kann sein, genau. Ich wüsste es jetzt nicht mehr, die Farbe ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal da unterwegs war, aber das ist also wirklich detailliert, dann steht da auch so die Artikelnummer bei und so, da kannst du wirklich relativ wenig falsch machen.
Ja. Okay, im Prinzip gehört es ja auch zum Hobby dazu. Ich glaube, bei vielen Hobbybrauern macht es ja auch einen Großteil vom Hobby aus, dieses Basteln. Mit IKEA-Sachen habe ich jetzt selbst noch nicht rumgebastelt. Mir fällt jetzt gerade spontan kein Utensil ein, was ich in meiner Brauerei heute habe oder früher mal hatte, was vom IKEA war. Da bin ich raus, muss ich sagen.
Ja, dieser kleine Standard quadratische Pressspantisch für 7,99 €, den muss doch eigentlich jeder haben. Also er sieht aus, als wenn er 150 Kilo halten könnte, hält dann in der Realität ungefähr 30, aber den muss man eigentlich mal gehabt haben im Baukeller.
Ich weiß, welchen du meinst, ja. Sehr gut.
Und nach der ganzen IKEA-Geschichte, wie ging dann deine Hobbybrauerreise weiter? Also was ich meine, Pale Ale, hast gesagt, war dein erstes Bier. Hast dich dann mal so komplett durch die Bierstile gebraut oder relativ schnell auf einen eingeschossen?
Nee, also grundsätzlich ist es so, dass von da aus, wenn man dann feststellt, dass vielleicht der IKEA-Mülleimer so Thema Lebensmitteltauglichkeit und so nicht so geeignet ist, dann überlegt man sich natürlich, was könnte jetzt der nächste Schritt sein, irgendwie das Ganze professioneller zu machen. Dann habe ich das Ganze mal so in ein bisschen Edelstahl gemacht, halt mit einer Induktionsplatte. Und da fing dann auch an, dass ich statt jetzt den Klassiker Maische, Malz und Meer irgendwelche Rezepte, Hobbybrauer-Rezepte nachbrauen, dann habe ich das halt eine Weile gemacht, aber durch die Bank alle möglichen Stile, was mich interessiert hat, was ich gerne selber trinke, da hat's dann angefangen mit einer besseren Anlage, dass ich auch angefangen habe, einfach Rezepte selber zu schreiben und dann ausprobiert habe, welche Stellschraube hat welchen Impact auf das Bier, und von da aus ging's dann eigentlich so weiter, dass ich dann fast keine Rezepte mehr nachgebraut habe, sondern dann wirklich jeden Bierstil, den ich irgendwie brauen wollte, auch eigene Rezepte geschrieben habe. Also da war wirklich alles bei, von dem Export, was ich ja jetzt immer noch verkaufe, was ja auch ein Hobbybrauer-Rezept war aus dem Keller, über Imperial Stouts, dann wieder eher sowas wie ein Weizen, dann habe ich Triple IPAs probiert, Nipahs, Session IPAs, so, also wirklich komplett querbeet. Das Einzige, was jetzt, was wahrscheinlich jetzt Flo auch im Speziellen interessiert, also Sauer war da jetzt zum Beispiel nie bei.
Okay. Und wann kommt das erste Sauer?
Ja, ich habe tatsächlich, ich versuche mich dem Thema jetzt gerade anzunähern und habe jetzt für Probesude mir mal so Sachen Richtung Philly Sauer mal organisiert, also heißt Hefe und sowas, um da mich überhaupt erstmal an das Thema ranzutasten, weil, ja, ihr könnt euch das ja wahrscheinlich denken, vor allem anderen, wenn du da keine Erfahrung mit hast Richtung Lacto und so, dann willst du natürlich da ja, jetzt kein Risiko eingehen, ne? Da gibt's ja auch die wildesten Gerüchte und Ammenmärchen und was weiß ich. Wahrscheinlich alles halb so schlimm, aber...
Ja, einen gesunden Respekt davor zu haben, ist, glaube ich, richtig. Und speziell jetzt in deinem Fall würde ich mich auch schwerer tun, als jetzt aus der Hobbybrauerbrille. Von daher, glaube ich, machst das schon ganz richtig.
Daniel, wenn du ans Hobbybrauen denkst, was hat dir am meisten Spaß gemacht und was macht dir heute am meisten Spaß an dem Job, kann man ja jetzt sagen, oder früher am Hobby?
Im Grunde ist es das Gleiche, warum ich auch meinen ursprünglichen Job mal als Mechaniker angefangen habe. Das ist dieses, dass du was mit den Händen machst. Also dieses, also das Thema Bierbrauen an sich ist ja doch sehr handwerklich. Also sei es jetzt der Brauprozess an sich, aber auch die ganze Brautechnik. Du musst da wirklich ja viel Background-Wissen haben, was du dann im Endeffekt mit deinen Händen umsetzt. Ich glaube, das fasst es so ganz, ganz gut zusammen, was mich daran fasziniert. Also, wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt, ein bisschen Wissen dir aneignest und das am Ende wirklich so umsetzt, dass du auch ein Produkt hast, also wirklich was am Ende vielleicht sogar irgendwie so einen gewissen sozialen Kit darstellt. So, das ist schon eine sehr befriedigende Geschichte. Also das ist einfach das, was mich da sehr happy macht. Also was ich an dem ganzen Thema total cool finde.
Ja, also hast du schön gesagt, ne? Ist ja im Endeffekt genau so. Also ja, ich finde es auch sehr handwerklich. Also bei mir ist es genau andersrum. Ich mache halt auf Arbeit, auf der eigentlichen Arbeit wenig mit den Händen, sondern eher am PC und irgendwie in Gedanken. Und das ist dann immer schön, wenn man dann in den Braukeller gehen kann und dann einfach guckt, was hat man da so erschaffen für, ja, hoffentlich leckeres Bierchen. Sehr schön. Also das, ja, hört sich richtig romantisch an, wie du das gesagt hast.
Ja, ich war jetzt selber auch total überrascht, also dass das einfach so aus mir rausgekommen ist.
Ja, und wann hast du bei dieser, ja, auf deiner Hobbybrauerlaufbahn den Entschluss gefasst? Oder wann kamen da die ersten Gedanken? Wie lange hat es dann nochmal gedauert, bis es dann gewagt hast, zu sagen, jawohl, jetzt gehe ich den nächsten Schritt, versuche das professionell umzusetzen. Wann ist da der Funke übergesprungen?
Ja, das ist gar nicht so jetzt mal eben erklärt. Also da muss ich mehr oder weniger so ein bisschen Vorgeschichte erzählen. Also es ist so, dass ich mit dem Chris von der Bootshausbrauerei in Niedersachsen über das Hobbybrauen auch Kontakt hat, also das ist ja, der hat ja eine sehr ähnliche Geschichte, ehemaliger Hobbybrauer, hat dann eine Brauerei aufgebaut und mit dem habe ich immer wieder Kontakt gehabt, also auch vor der Brauereigründung von ihm selbst schon. Dann haben wir irgendwie mal über Insta, Gewinnspiel, keine Ahnung, irgendwas, bla, blubs, tralala, haben wir uns dann mal persönlich getroffen, haben zusammen ein Bier gebraut, was auch verkauft wurde. Das waren irgendwie nur 50 Liter, also nichts Spektakuläres, war aber so ein Whisky-Doppelbock, also war ganz, ganz witzig. Und dadurch, dass wir uns eh schon kannten und er Lohnbrauen angeboten hat, war der Einstieg für mich, die Schwelle war so niedrig, dass ich dann gesagt habe, warum soll man es nicht einfach mal probieren? Das erste Invest bei dieser ganzen Lohnbrau-Geschichte ist verhältnismäßig niedrig und der Einstieg relativ einfach. Ja, und damit war es dann eigentlich auch schon passiert. Also damit war dann im Grunde die erste Hürde genommen. Die Firma war gegründet und von da aus ging es dann halt immer weiter. Dann hat sich das immer weiterentwickelt, ne? Bis zu dem Punkt, wo wir jetzt heute sind und ja, wo es vielleicht auch noch weitergeht.
Cool, cool. Und in der Phase, wo du da als Gypsy unterwegs warst, ich denke mal zum Chris, das ist ja auch eine gewisse Strecke von dir und ein Zeitaufwand. Warst du dann bei allen Zuten immer dabei und bei der Abfüllung oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau. Also der klassische Gypsy macht es ja normalerweise nicht zwingend. Also die meisten Gypsys, die ich kenne, die lassen das ja wirklich dann von den Jungs in der Brauerei produzieren und abfüllen. Zumal dieses ganze Thema Lebensmittel ja meistens auch nicht so zugänglich ist. Wir haben es aber dadurch, dass wir uns auch sehr gut verstanden haben, tatsächlich so gemacht, dass ich bei jedem Sud dabei war. Das heißt, ich bin wirklich zum Brauen hingefahren. Ich weiß gar nicht ganz genau, es müssten irgendwas zwischen 180 und 230 Kilometer von hier ist es die einfache Strecke, bin ich halt zum Brauen hingefahren. Dann haben wir den Sud eingebraut. Dann bin ich doch mal hingefahren zum Abfüllen. Hab die ganze Geschichte dann mit nach Dortmund genommen, hab's dann hier in Dortmund etikettiert und entsprechend dann versucht, an den Mann zu kriegen. So war eine Weile lang zumindest das System, was natürlich rein autofahrtechnisch und zeitmäßig auch, also das war auch ein Mordsaufwand. Das waren auf jeden Fall zeitweise sehr, sehr, sehr lange Tage.
Das glaube ich. Ja. Do it for the love, don't do it for the likes, sage ich da bloß.
Ja, absolut, ja.
Sehr, sehr cool, ja.
Daniel, wir haben ja bekanntermaßen so verschiedene Fables für zum Beispiel Brauanlagen. Der Flo, der baut einen Haufen Hopfen an und macht auch noch andere Sachen und ich auch. Hast du auch so ein Hobby im Hobby? Also interessiert dich da was ganz, ganz speziell oder vielleicht baust du auch selber Hopfen an oder so? Wobei ich das noch nicht gesehen habe bei dir beim Instagram-Kanal. Hast du überhaupt Zeit für sowas noch? Oder erzähl mal.
Ja, tatsächlich. Also ich habe auch eigenen Hopfen. Also wir haben letztes Jahr, glaube ich, den Hopfen, den wir hier bei uns am Familienhaus quasi im Garten hatten, haben wir rübergefrachtet zur Brauerei und haben da so riesen Kübel hingestellt. Das ist aber, mangels Zeit ist dann aber so, dass ich mich nicht so dolle drum kümmere im Sommer und dann gucke ich raus, so beim Abfüllen oder so, weil die Abfüllanlage zufällig in die Richtung steht und sehe, wie da alles total braun ist draußen und dann denke ich mir, schade, aber beim Abfüllen gehst du dann auch nicht rausgießen und dann irgendwie ist es dann doch wieder weg. Also ich wünschte, ich könnte jetzt Hopfenanbau sagen, vielleicht irgendwann. Im Moment würde ich aber eher sagen, es ist tatsächlich das Thema Design. Also das ist nicht unbedingt meine Stärke, aber es ist auf jeden Fall ein Hobby. Also mir macht's viel Spaß, so die Etiketten zu designen. Und immer wenn ich Zeit habe, dann tüftel ich selber ganz gerne irgendwie an neuen Sachen. Wenn es die Zeit nicht erlaubt, dann gebe ich es halt weg.
Also die Etiketten, die man so sieht, die Flaschen, die man kaufen kann, da ist dann auch von dir viel mit dabei oder viele Ideen wenigstens? Oder wie sieht das aus?
Ja, genau. Also ich würde sagen, momentan die Sorten, die ich habe, die sind so, ich würde sagen, Hälfte ist ungefähr. Also Hälfte ist von mir komplett so designt und die andere Hälfte ist dann in Kooperation mit jemandem, der sich dann einfach durch irgendwie eigene Passion oder wie auch immer da die Zeit für nehmen kann, der setzt sich dann hin und setzt dann Sachen um, die wir vielleicht gemeinsam besprechen oder wo auch er eine Idee hat oder so. Da habe ich hier jemanden, zum Beispiel auch einen Hobbybrauer hier aus Dortmund, der hat da Bock drauf, der hat auch coole Ideen. Der hat jetzt schon, glaube ich, 3 Biere für uns gemacht oder für mich. Genau, so ist es halt aktueller cool. Stand. Also ich habe jetzt zum Beispiel wieder geschafft, mal wieder selber eins zu designen für ein West Coast IPA. Das hat jetzt auch mal wieder richtig Spaß gemacht, aber funktioniert halt auch wirklich dann jetzt nur im Winter. Weil im Sommer, wenn da irgendwie 4 Tage Festival ist und du dann schaffst, gerade noch so durch die Türschwelle zu kommen und dann schon fast im Hausflur einschläfst, dann ist nicht mehr viel mit Etikettendesign.
Das glaube ich, ja.
Perfekt, reißen wir uns ein Bier auf.
Ich muss ganz kurz weg, aber ich bin gleich wieder da. Also das Bier holen.
Ja, ich muss auch am Kühlschrank, ja.
Ja. Planung ist das halbe Leben. Ja, und deswegen habe ich mir auch einen schon gekrallt. Ich fange einfach schon an zu labern. Ich habe nämlich ein Hobbybrauerbierchen vor mir. Schön auch mit Etikett. Das ist eine Balinger Weise. Baling, wem das nicht sagt, das ist eine Stadt, also roundabout, ich würde schätzen, zwischen 50 und 60 Kilometer von Stuttgart entfernt. Das ist ein Bier von den Kesselbrauern. Die waren vor ein paar Tagen bei mir in meinem Braukeller und haben mir netterweise ein paar Bierchen von ihnen mitgebracht. Und deswegen 3%, das ist dazwischendurch so der Erfrischer, diese Balinger Weise, die ich mir jetzt hier einschenke. Freue ich mich drauf. Berliner weißes Style geht immer.
So, ich bin auch wieder da. Puh. Also Flo, ich habe dir zugehört und ich war wirklich einmal komplett durchs Haus auf der anderen Seite in der Küche. Und die Bluetooth-Kopfhörer haben gehalten. Das war jetzt witzig, dir dazu zu hören. War sehr schön.
Paul, was hast du dir geholt aus dem weit entfernten Kühlschrank?
Ich habe auch, der war wirklich, ich bin ein bisschen außer Atem sogar, aber das liegt wahrscheinlich an meiner Erkältung, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe mir das Delirium Christmas Ale geholt. Ja, ich dachte, ich müsste jetzt wirklich lügen, aber ich glaube, ich habe noch nicht so ein richtiges Weihnachtsbier getrunken, was ich sonst immer trinke. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Und jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt ist es soweit. Und ja, das hat mich so angelacht. Und das trinke ich eigentlich, ja, würde jetzt fast schon sagen, jährlich bestelle ich das irgendwo mit. Und ist einfach eins meiner, ja, Lieblingsweihnachtsbiere. Und wenn man auch noch diesen rosa Elefanten da mit so einer Weihnachtsmütze sieht, von auf dem Etikett, ja, da wird mir so ein bisschen eingestimmt. Jetzt habe ich ja wirklich verraten, wann wir die Folge aufnehmen, ne? Ah, gut, okay.
Ja, und Daniel, wie sieht es bei dir aus?
Ich habe hier auch was ganz Verrücktes. Das, und zwar habe ich jetzt so die letzten, ich weiß nicht, wann war die Braubeviale? Wenn es jetzt sowieso alle wissen, ich glaube, es war so vor anderthalb, zwei Wochen oder so. Da habe ich ja ganz verzweifelt versucht, das Hobby Dunkel mal irgendwo zu probieren.
Oh.
Das war ja ein großes Drama. Du hast ja ungefähr alle Biere der Welt bekommen, aber das Hobby Dunkel, das war ja, da
das,
bin
was,
ich ja.
Das, was groß angekündigt war, das gab's nicht, ne?
Ja. Da bin ich ja hinterhergerannt quasi. kein Spaß. Was haben wir jetzt? 20.30 Uhr. Ich hab's vor zwei Stunden habe ich es mir beim Ferdinand Laudage, habe ich mir ein Fläschchen abgeholt und dachte mir, wenn das jemals passt, dann ja wohl heute. Habe es jetzt gerade noch schnell runtergekürt und das werde ich mir jetzt mal zu Gemüte führen.
Das ist ja auch geil. Also der ist da schon rangekommen. Doch, stimmt, ich hatte es in der Story gesehen jetzt, aber auch erst die Tage gestern oder so. Also muss auch ganz
Vorgestern.
Ja, ganz brandneu sein. Ja, cool, freut mich.
Ja, das ist doch, ich glaube jetzt von mich, glaube ich, direkt von Meisel gekriegt, ne? Also, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ich glaube schon. Er wartet ja auch noch auf ein Paket von mir. Da werde ich ihm auch noch mal welche reinpacken. Sicher ist sicher. Wie gesagt, ich habe ja ein paar.
Ja.
Und dann packe ich das auch mit dazu, ja.
Übrigens, vor allem, weil es auch ein Hobbybrauerbier ist, muss ich da ja auch noch ein paar Takte dazu sagen. Die Barlinger Weiße ist echt sehr lecker. Perfekt im Stil. Die 3%. Also, merkst du nicht in Anführungszeichen. Richtig, richtig schön. War auch ein voluminöser Schaum, der sich eine Zeit lang gehalten hat. Und dann eben das typische zitrische grüne Apfel. Ganz leichte Brettnuancen, aber die ist noch nicht alt genug. Ich habe noch eine Flasche, die hebe ich jetzt noch ein bisschen auf. Mal gucken, wie die in einem halben Jahr schmeckt. Aber richtig, richtig schönes Ding. Daher, wenn ihr zuhört, ihr Kesselbrauer, gut gemacht.
So, jetzt sind wir alle frisch gestärkt. Jetzt können wir in den zweiten Teil rein, oder?
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Jetzt kommt wahrscheinlich, oder ja, doch sehr wahrscheinlich, der Teil, den die meisten Hobbybrauer, die jetzt zuhören, am meisten interessiert. Oder ich habe es eingangs ja schon gesagt, also ich kenne fast keinen Hobbybrauer, der nicht wenigstens mal irgendwie aus der Familie, Freundes, Bekanntenkreis gesagt bekommen hat, warum willst du das nicht mal kommerziell machen oder so? Und so klein pflanzt sich dann dieser Gedanke ein und bei manchen, da wird er halt immer größer. Und ja, das werden wir jetzt den Daniel auch mal ein bisschen fragen. Nachdem du dich entschieden hattest, dass du jetzt eine Brauerei aufmachst, also irgendwann ist ja dieser Gedanke da, okay, ich mach's jetzt. Du hast gesagt, das ist natürlich auch ein bisschen auf deiner damaligen Naivität basierend geschehen. Aber was mache ich dann als erstes? Also was war dann so die ersten Schritte, die du unternommen hast, um zu sagen oder um so eine Brauerei aufzumachen?
Zu dem Thema gibt's jetzt tatsächlich, ich sag mal, zwei Wege. Es gibt den sinnvollen Weg und es gibt den Weg, den ich gemacht habe. Der Weg, den wahrscheinlich die meisten Hobbybrauer gehen würden, wäre der, den ich gegangen bin. Also jetzt grundsätzlich mal, die Firma bestand ja schon, also die war ja durchs Lohnbrauen einfach schon existent. Darum müsste ich mich jetzt erstmal nicht kümmern. Das war dann so eine so eine Art, wie nennt man das, irgendwie Gewerbeänderung, aber das war alles, das war mehr so der bürokratische Teil. Im Grunde war es so, dass dem Ganzen ganz am Anfang stand, dass ich die Brauanlage von der Bootshausbrauerei, so wie sie damals war, komplett in, das war 2 Hektoliter, gekauft habe. Ja, das ist ein mehr oder weniger sinnvoller Schritt, wenn man erstmal nur die Brauanlage hat, weil man kurz danach feststellt, dass es auf jeden Fall deutlich schwierigere Sachen gibt, als eine Brauanlage zu kaufen. Das ist dann unter anderem sowas wie passende Räumlichkeiten zu finden. Ich glaube, das ist auch jeder, den man jetzt fragt, der eine Brauerei gründet oder sowas in der Richtung machen möchte, kommerziell zu brauen, das ist der größte Knackpunkt. Ich befürchte, desto näher man an einer Großstadt wohnt oder am besten noch in einer Großstadt, so wie es jetzt bei mir der Fall ist, desto schwieriger wird so eine Geschichte, weil eine Brauerei grundsätzlich erstmal, zumindest wenn man die Ämter fragt, Lärm macht, Müll macht, für Verkehr sorgt und auch dolle, ganz dolle stinkt. Und ne, also das ist was, was die Ämter eigentlich nirgendwo haben wollen. Das ist einfach so. Und da muss man dann erstmal Räumlichkeiten finden, die geeignet sind. Räumlichkeiten finden, wo der Vermieter sagt, eine Brauerei finde ich total toll, die Idee, da habe ich total Bock, dass hier jemand reingeht und hier Bier braut. Und dann muss man noch die Ämter davon überzeugen, dass diese Räumlichkeiten, die man dann vielleicht gefunden hat oder auch nicht, auch noch so geändert werden oder geändert werden können, dass man da wirklich dann Lebensmittel produzieren darf. Da ist jetzt auch nicht jede Art von Räumlichkeit für geeignet, nicht an jeder Stelle. Und das ist eigentlich so das, was wirklich ganz am Anfang steht und was fast der wichtigste Punkt ist, wenn man sowas macht. Also das, wie gesagt, bei mir war die Reihenfolge: Brauanlage kaufen, Räumlichkeiten suchen, wo die Räumlichkeiten gefunden waren, dann wirklich sagen, hey, Ämter XYZ, da sind ganz viele Ämter involviert, was wollt ihr von mir haben, was müsst ihr wissen zu den ganzen Sachen, kommt bitte vorbei, guckt euch das an und dann kann man nach und nach die ganzen Anträge einreichen und eins nach dem anderen erledigen, dass man wirklich am Ende von allen Ämtern Daumen hoch kriegt, die sagen, ey, pass auf, wir sind an Bord, du kannst loslegen. Ja, und dann kümmert man sich noch um so, ich sag mal, Details wie Lieferanten, wo kriege ich eigentlich mal eben eine Palette Malz her oder wer kann mir in größeren Mengen Hopfen liefern, wo kriege ich vielleicht mehr als 11 Gramm Hefe her. Das sind dann so die Themen, die dann dem Ganzen noch irgendwie folgen. Das ist dann relativ easy, das funktioniert noch ganz gut. Also dieses ganze Thema Lieferanten, das funktioniert gut. Da ist der Einstieg relativ gering oder relativ easy zu machen. In der Kategorie so 200 bis 500 Liter, wo ich jetzt unterwegs bin. Aber ja, das sind so die, ich sag mal, Grundbausteine, die da so am Anfang sind.
Gab es so einen Punkt, du hast das ja jetzt schon mal, ich sag mal, schön zusammengefasst, aber man ist ja wahrscheinlich total euphorisch am Anfang und sagt, ja, jetzt mache ich's, ne? Also jetzt bin ich soweit, ich ziehe jetzt hier eine Brauerei hoch. Gab's so einen Punkt, wo du gesagt hast, um Gottes Willen, was habe ich mir hier ans Bein gebunden? Oder wurden dir vielleicht auch Steine in den Weg gelegt, wo du gesagt hast, oh, weißt du was, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Gab's so einen Punkt?
Ja, also ich bin nicht jetzt so richtig in die Verzweiflung gelaufen. Dafür war ich, also da ist wieder dieser Punkt Naivität, also dafür war ich da zu sehr auf meinem Trip unterwegs, dass ich das jetzt mache und so, also wirklich so der totale Bierrevoluzzer, der jetzt hier, ne, jetzt reiße ich sie alle hier mit rein und jetzt mache ich mein Ding, aber es gab schon den Punkt, dass ich habe versucht, hier in Dortmund halt eine Brauerei zu gründen, also alte Bierstadt, habe hier auch Räumlichkeiten gefunden, alte Metzgerei, wo das alles schon relativ cool war, wo man auch mit den Gesprächen schon weit war und was alles auch gut gepasst hätte, was super zentral gewesen wäre. Da hätte ich quasi mit dem Fahrrad zur Brauerei fahren können von uns aus, wo dann ganz am Ende irgendwie die Ämter gesagt haben, so, was wollen Sie machen? Brauerei haben wir noch nie gehört. Also das war so ein Punkt, wo man dann gesagt hat, ja, irgendwie schade, dass das hier so in so einer Stadt wie Dortmund wirklich, also sehr so schwierig wurde und gemacht wurde, das war wirklich ein Punkt, wo ich gesagt habe, boah, sehr, sehr schade. Aber ans Hinschmeißen hatte ich jetzt nicht gedacht. Also das war einfach nur so, dass ich da so ein bisschen selber ja, enttäuscht war, dass das hier in so einer Stadt mit der Geschichte nicht einfacher ist, hier wieder ein bisschen ja, sowas hinzubringen wie eine Brauerei, was ja auch irgendwie Kultur ist und so. Aber ja, am Ende hat es gut funktioniert. Wir sind jetzt direkt vor den Toren von Dortmund. Aber ja, ich hätte es mir damals vielleicht ein bisschen anders gewünscht.
Sag vielleicht in dem Zusammenhang, wo genau man dich findet, dass das alle Hörer auch hören, die jetzt nicht aus deiner Ecke sind.
Genau, wir haben jetzt letztendlich die Brauerei in Schwerte gebaut. Schwerte ist 50.000 Einwohner, Ort, Dorf, Stadt, weiß ich nicht. Nee, Dorf ist es nicht, Stadt. Direkt vor den Toren von Dortmund. Das ist quasi zwischen Dortmund und dem Sauerland, kann man es, glaube ich, so einordnen. Wir sind da genau an der A1. Wir sind direkt an der Innenstadt von Schwerte. Also es ist auf jeden Fall ein nettes Örtchen. Mich verbindet da auch ein bisschen was. Wir haben da früher gelebt. Ich bin auch geboren in der Stadt. Und ja, da haben wir jetzt halt eine kleine Metzgerei, ehemalige Metzgerei in der Innenstadt und sind da in so einem kleinen Hinterhof angesiedelt, mit mittlerweile mit einem kleinen Biergarten auch dabei. Und sind zwar ein bisschen versteckt, sind aber halt super zentral. Also sind 100 Meter Luftlinie vom Bahnhof, so 200 Meter Luftlinie von der Fußgängerzone. Und ja, das ist jetzt unser Homespot. Also von da aus geht dann alles los quasi.
Klingt schon ziemlich geil.
Ja, klingt cool, ja. Da komme ich auch gleich wieder ins Träumen, muss ich ehrlich gestehen. Ja, in schwachen Minuten.
Geht mir ja auch gerade so, ja. Hört sich schon schön an, ja.
Könnte ich mir sowas auch sehr gut vorstellen. Ja, so ist es eben. Um dann nochmal die Brücke zu schlagen, auch zu dem Thema, was wir vorhin schon mal hatten, mit gewissen Einträgen im Hobbybrauerforum. Da gibt es auch den einen oder anderen, der da berichtet hat, wie sein Weg war und wie das mit den Ämtern abgelaufen ist, was man eben als Knackpunkte in seinem Brauraum haben muss, um das abgenommen zu bekommen. Kannst da vielleicht, du hast schon einiges gesagt, aber kannst da vielleicht, welche Ämter da eine Rolle spielen und ob es irgendwelche Knackpunkte gibt, keine Ahnung. Es muss ein Bodenablauf sein, es muss gefliest sein oder auch nicht. Gibt es da irgendwelche harte Vorgaben, die man auch, sag ich mal, von den Räumlichkeiten erfüllen muss, um überhaupt eine Chance zu haben, dass es abgenommen wird?
Ja, das Thema ist natürlich, also das ist genauso, wie du es jetzt gesagt hast. Also da gibt es diverse Einträge und da ist es tatsächlich so, dass wenn jemand dir, sagen wir mal, ohne den genauen Background zu kennen, wo du das machst, in welcher Form, welche Größe und so weiter, wenn dir da jemand konkrete Rahmenbedingungen nennt, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass das schon mal nicht stimmt, weil es einfach so ist, dass es von Land zu Land und fast schon von Kreis zu Kreis oder Stadt zu Stadt so stark variiert, dass man das gar nicht so pauschalisieren kann. Also ich sag mal so, wenn du Räumlichkeiten hast, die über einen abwaschbaren Boden und abwaschbare Wände verfügen und einen Bodenablauf, dann hast du schon mal sehr, sehr gute Voraussetzungen und kannst fast davon ausgehen, dass das funktioniert. Ich habe aber damals, wo ich das für mich selber auch recherchiert habe und das so ein bisschen versucht habe einzugrenzen, was ich wirklich haben muss, bin ich auf sehr wilde Sachen gestoßen, die auch abgenommen wurden. Also da gab es auch Räume, wo die Wände nur verputzt waren, die waren definitiv nicht gefliest. Da gab es auch keinen Bodenablauf. Und auch da haben die Ämter gesagt, kein Thema, kriegen wir hin. Wichtig für mich, ganz ehrlich, am Ende war es einfach so, das Thema Lebensmittelaufsicht unterliegt bei uns hier Dortmund und auch, also ich gehöre zum Kreis Unna mit der Stadt Schwerte, da ist es so, das gehört zum Veterinäramt. Da gibt's einen Beauftragten für diese ganze Lebensmittelgeschichte. Den haut man ganz blöd vorher an, bevor man diese ganze Geschichte überhaupt irgendwie in Betracht zieht und spricht mit dem über das, was man vorhat. Und dann sagt der einem schon, was er von einem erwartet. Wenn der merkt, dass man, ich sag mal auf gut Deutsch, alle Tassen im Schrank hat, dann geht er an das ganze Thema auch schon ein bisschen realistischer dran. So, dann sagt er einem schon, ey, pass auf, alle Fenster, die sich öffnen lassen, müssen mit einem Fliegengitter versehen werden und so weiter. Man muss natürlich irgendwie gucken, so solche Leute gucken sich Tag für Tag China-Imbiss, Döner-Imbiss und sonstige Läden an. Also die sind wirklich fiese Sachen gewohnt. Und wenn man denen nicht blöd kommt und denen das Ganze realistisch darstellt, was man da so vorhat, dann sagen die einem auch realistisch, was sie von einem erwarten. Und da kann man, glaube ich, gar nicht so ganz pauschal sagen, was man da haben muss.
Ja, okay, okay, verstehe. Ja, okay, ich sag immer, Gottes Tiergarten ist groß, da gehört natürlich ein bisschen Glück dazu, wenn das Amt dir da vorbeischickt. Das spielt dann natürlich mit, das kann ich mir gut vorstellen. Aber du hast es da hinbekommen. Guck da auch mal bei ihm auf seinen sozialen Kanälen, auf Instagram vorbei. Da gibt es auch das eine oder andere Pick, wo man schön sieht, wie das heute aussieht. Gibt auch Bilder, wenn da ein bisschen im Feed runterscrollt, kann man schön nachverfolgen, wie das alles entstanden ist. Für die, die sich das vielleicht auch mal überlegen, ist das, glaube ich, eine sehr gute Inspiration. Sehr cool auf jeden Fall. Was mich noch interessieren würde, jetzt hatten wir es schon über deine Zeit als Lohnbrauer, als Gypsy-Brauer in der Bootshausbrauerei beim Chris. Gab es da irgendwie so ein einschneidendes Ereignis, wo du gesagt hast, so, jetzt ist gut mit dem Lohnbrauen, jetzt kaufe ich dem die Brauanlage ab und mach das so Schritt für Schritt weiter? Oder war das für dich sofort klar, wo du mit dem Lohnbrauen schon angefangen hast, dass da jetzt Step nach Step kommt?
Nee, das war eher so dieses, wie sagt man, ich glaube, es gibt diesen Spruch, Gelegenheit macht Liebe. So, das trifft da, glaube ich, ganz gut zu. Also der Chris wollte sich vergrößern und hat mir dann erzählt, dass dieses ganze Equipment, was bei ihm da steht, auf dem ich jetzt dann zu dem Zeitpunkt 2-3 Mal schon gebraut hatte, dass das zum Verkauf steht. Und ja, da ist es halt so, dann bin ich halt nach Hause gefahren und habe dann so auf den 2,5 Stunden Heimfahrt irgendwie so vor mich hingegrübelt. Hab dann, so wie es halt ist, wenn man manchmal irgendwie ein tolles neues Spielzeug gefunden hat bei was auch immer, irgendeiner Online-Plattform, dann überlegt man so, da fängt man an, irgendwie seine Freundin, / Frau, damals noch Freundin, glaube ich, ja, da war es noch nicht meine Frau, damit voll zu labern, bis sie dann irgendwann wahrscheinlich halb abwesend sagt, ja, dann mach doch. Und ja, so ist das dann passiert. Ich denke, ihr war die Tragweite von dem Satz damals auch nicht so ganz bewusst, aber ja, so ist das tatsächlich passiert. Also es war nicht so, dass es irgendwie so den Moment von jetzt auf gleich gab, wo ich gesagt habe, das Lohnbrauen finde ich total kacke. Ich mache jetzt mein eigenes Ding, das ist so entstanden. Aber Lohnbrauen, muss ich auch ehrlich gestehen, in einer Fremdbrauerei brauen macht zwar auch Spaß, aber am Ende bist du eher sowas, so eine Art Verkäufer, Marketingmensch, weil du ja eigentlich ein fertiges Produkt an den Mann bringen musst oder so, ist ja das der klassische Gypsy-Brauer und das ist was, da muss man dann auch Spaß dran haben und das war nicht so richtig mein Ding.
Da sprichst du ja was an, ne? Also einmal deine Frau, mittlerweile Frau, ne, habe ich jetzt rausgehört und dann du bist halt, glaube ich, einfach auch leidenschaftlicher Brauer, aber gebraut, und das liest man ja auch immer wieder in den ganzen Einträgen, wenn man sich so ein bisschen beschäftigt, gebraut ist das Bier ja auch schnell und auch irgendwie dann irgendwann vergoren, aber man muss es halt irgendwann verkaufen. Und wie machst du das, beziehungsweise hast du ein Team oder Leute, die dir da unter die Arme greifen, macht ihr das selber? Also deine Frau, die habe ich, glaube ich, in dem einen oder anderen Reel oder einer ein oder anderen Story auf jeden Fall auch gesehen, dass die da immer tatkräftig mitmacht. Wie machst du das? Seid ihr nur zu zweit oder gibt es da noch mehr?
Nee, es ist tatsächlich so, dass, also es ist alles über die Familie. Also ich werde da schon ganz gut unterstützt. Also speziell zum Beispiel mein Schwiegervater, der hat da irgendwie seine Passion bei der Abfüllung gefunden.
Das kann ich absolut nachvollziehen.
Ja, also ja, ich habe, glaube ich, mal mitgekriegt, irgendwie dein Papa ist beim Thema Abfüllung so am Start, ne?
Ja, genau, der ist bei Krones angestellt und das schon seit sehr langer Zeit und da hat er mich irgendwie auch angesteckt und also ich hatte das Thema Abfüllung, das war für mich schon immer Familien-Stammtischthema, bevor ich, glaube ich, auch so richtig zum Bier gekommen bin, also das war schon immer präsent.
Ja, das ist, also es ist witzig. Ich weiß nicht, das ist einfach so entstanden. Mein Schwiegervater ist wirklich, also der stellt sich da hin, jeder hat seine Position da an meinem kleinen Abfüller und der ist, wir sind durch dann irgendwie nach 5 Stunden abfüllen und dann sagt er zu mir so, ja, 2 Tage später, ja und, wann muss er denn wieder abfüllen? Also der ist Renner, der hat da total Bock drauf irgendwie. Keine Ahnung, für mich ist Abfüllen super monoton, irgendwie macht keinen Spaß, ist eher so mehr Pflicht als Kür, so. Aber ja, ich bin da super dankbar drüber. Das sind halt dann so Sachen, ohne die würde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Also, weil den Abfüller komplett alleine zu bedienen ist schon so, da hast du für 5-6 Stunden hast du 130er Puls, bist da wirklich ja sehr aktiv, da verbrennst du wahrscheinlich 2.500 Kalorien bei so einer Abfüllung. Und zu zweit ist das dann schon etwas entspannter. Und genauso ist es dann Thema Etikettieren. Also ich glaube, von den, ich kann es schlecht schätzen, was wir bei uns so rausgehauen haben dieses Jahr an Flaschen, vermutlich sowas, irgendwas zwischen 10.000 und 12.000 Flaschen, die wir produziert haben. Ich glaube, davon wird 90% meine Frau etikettiert haben. Und das ist dann, genau, und das, wir haben halt einen Handetikettierer, der ist zwar elektrisch betrieben, aber da musst du jede Flasche einzeln draufstellen. Und ja, so funktioniert das dann, ne? Also ausliefern, brauen, abfüllen zum Teil, das mache ich. Wobei auch ausliefern auch mal, kann ich immer auch mal jemand anders irgendwie aufs Auge drücken, nimm mal da eine Kiste mit hin, mach mal hier das, bring mal eben in Rewe und so. Aber ja, so funktioniert's. Also ich habe tatsächlich keinen Angestellten, mache das alles irgendwie mit Hilfe von Freunden oder Familie eben, ne?
Okay. Und krass, wie ist der Split Fass und Flasche?
Tatsächlich relativ hoch, weil wir jetzt zum Beispiel in dem ersten Jahr, wo wir die Brauerei gemacht haben, in 2022, da haben wir direkt in Dortmund unser großes Craft Beer Festival gemacht. Da habe ich ja auch den Paul, glaube ich, das erste Mal getroffen. Da habe ich.
In Dortmund war das, boah, ne?
Also, ja, genau. Da an der Westfalenhalle war das ja, ne?
Richtig, genau. Ja. Ja,
genau. Das war ja mein allererstes Fest und das Fest war witzigerweise, ich glaube, 2 Monate, nachdem wir den ersten Sud in der Brauerei gebraut haben. Also,
und du hattest was mit Quaik dabei.
Ja, genau. Ah. Das war dieses Quaik IPA, das, was ich auf total blauen Dunst mit allem gemacht habe, was ich irgendwie noch im Kühlhaus gefunden habe. Und was dann hinterher irgendwie alle total geil fanden. Also die ganzen Craft Beer Nerds standen dann da so, oh, total cool und ist ja super bitter, aber mega geil. Und,
ja, also ich habe das auch noch in, also merkst du ja daran allein, ich habe das noch in Erinnerung, das war wirklich gut. Ja
witzig. Also da hatte ich auch über das Bier und an dem Tag habe ich so gefühlt einen Großteil der Dortmunder Bierszene überhaupt mal so, diese Craft Beer Szene überhaupt kennengelernt, weil ich vorher so überhaupt nichts mit der Craft Beer Szene hier zu tun hatte. Und irgendwie dann kamen die so und so, wie Brauerei aus Dortmund so, oder beziehungsweise Brauer aus Dortmund so. Dann haben die das Bier probiert und dann auf einmal so stand da einer und dann, ja, ich bin Biersommelier und so. Und ich denke, ja, okay, cool, Jungs. Ja. Aber ja, hat ganz gut funktioniert. Also um auf die Frage eigentlich zurückzukommen, so im ersten Jahr haben wir, glaube ich, alleine über die Feste haben wir so bestimmt Hälfte bis 2/3 von dem, was wir produziert haben, haben wir in Fässern rausgehauen. Also wir haben in 2022 so wenig Flaschen produziert. Also das war kaum der Rede wert. Das waren vielleicht, wenn es hochkommt, so 3.000 Flaschen oder 2.500 Flaschen. Also das war wirklich verschwindend gering. Haben aber fässerweise das Bier auf den Festivals rausgehauen. Das war aber dem geschuldet, dass einfach diese 2 Hektoliter da Brauerei, sind ja dann noch nicht 2 Hektoliter netto, das ist dann wirklich, das ist wirklich wenig für eine kommerzielle Brauerei gewesen.
Und über welchen Hektoliter-Ausstoß reden wir da jetzt mittlerweile? Wo bist du angelangt? 2022, 2023?
Ja, da fragst du mich jetzt was. Also da müsste ich mal schauen, was ich bis jetzt beim Hauptzollamt in Stuttgart, was ich da angemeldet habe mittlerweile. Also die genaue Summe weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Also wir haben mit der Anlage, die wir dieses Jahr in Betrieb genommen haben, die 5-Hektar-Anlage, haben wir mittlerweile, boah, ich glaube, 23 Sude sowas die Ecke gemacht. Also seit Februar oder März, wo wir den Betrieb genommen haben, bis Tag heute, müssten irgendwie ja so knapp über 20 Sude sein. Also wenn man es überschlägt, wahrscheinlich werden wir dieses Jahr so 200 Hektar, schätze ich mal, werden wir dran kratzen. Aber ich kann es jetzt gerade schlecht schätzen.
Ja, okay. Ja, aber das ist ja eine Hausnummer, reicht ja. Cool. Und die 5-Hektoliter-Anlage, was ein Brauanlagensystem ist das, was du da jetzt hast?
Das ist ein Zweigeräte-Sudwerk. Also das ist, wir haben quasi, wenn du davor stehst, links haben wir den Maischebottich mit Läuterbottich integriert. Also heißt, wir haben oben tatsächlich ein Rührwerk, da wird eingemeischt mit dem Rührwerk. Und dann kannst du nach der ganzen Maischearbeit direkt im gleichen Bottich auch abläutern. Das geht dann auf die rechte Seite, wo wir dann den, die Anlage ist aus China, also den Kochkessel quasi, den haben wir dann auf der rechten Seite. Da wird dann rüber geläutert und dann kannst du auch im gleichen Bottich nach dem Kochen gleich den Whirlpool anschmeißen. Also so ist der aktuelle Aufbau. Dann haben wir nebenan noch so einen kleinen Puffertank mit 1000 Liter, wo wir Wasser zum Kühlen zum Beispiel auffangen können oder den Hauptguss vorlegen können und sowas. Das ist jetzt das aktuelle Setup. Und ja, die haben wir uns, also beziehungsweise die habe ich mir Ende letzten Jahres so komplett konfiguriert, wie sie ist, und habe mich da jetzt mittlerweile ganz gut eingegroovt.
Cool. Mega cool. Klingt gut. Gibt's Biere, die du, also hast du so eine Core-Range, die du immer brauchst, und gibt's so ein paar Sondersude? Und sind das auch, also du hast es, glaube ich, beim Export, glaube ich, schon gesagt, das ist auch ein altes Hobbybrauer-Rezept, aber gibt's vielleicht auch noch andere Sachen, die so aus der Hobbybrauerzeit stammen, wo du in den alten Rezeptbüchern oder so deine Aufzeichnungen geblättert hast? Was hast du da so für eine Auswahl aktuell?
Ja, ich habe tatsächlich immer noch Hobbybrauer-Rezepte, die ich bis heute nicht im großen Stil gebraut habe. Das ist ganz schön zu sehen bei mir, weil ich relativ früh angefangen habe, Brewfaser zu benutzen, die App, und da meine Rezepte mit gebastelt habe. Und immer wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Hobbybrauerzeit noch ein Rezept rauskrame, dann siehst du noch oben, dass die Anlage quasi noch nicht auf die aktuelle Anlage umgestellt ist. Und dann siehst du, okay, das hast du im großen Stil noch nicht gebraut. So, und daran erkennt man das ganz gut, dass es immer noch Rezepte gibt, die übrig sind aus der Zeit, die ich noch nicht gemacht habe. Tatsächlich ist es mittlerweile aber so, dass viele Biere, die jetzt dazugekommen sind, die ich einmalig gebraut habe oder mal so als Test oder als Collab zum Beispiel. Ich habe ja mit der Bieragentur hier in Dortmund mehrere Collabs gemacht. Da ist es so, dass wir wirklich uns hinsetzen, irgendwie mit ein, zwei Bier, wir basteln ein Rezept, und dann ist es so, dass wir meistens gar keinen Testzug machen, sondern wirklich direkt dann auf die Anlage gehen, und dann wir lassen es dann drauf ankommen, haben dann irgendwie einen coolen Tag. Meistens wird es dann auch feuchtfröhlich am Brautag, sodass dann irgendwie keiner mehr fahren kann, und am Ende kommt dann meistens irgendwie ein cooles Bier raus. Also wir haben viele Biere, die einmalig nur stattgefunden haben, die aus der Hüfte geschossen waren. Das finde ich irgendwie auch cool. Also dafür ist auch 5 Hektoliter tatsächlich noch so, glaube ich, so die letzte Größe, wo man solche Späße machen kann.
Gibt's dann so, du hast es ja angerissen, wie du dein Bier vertreibst. Also ihr habt mittlerweile einen schönen, kleinen, gemütlichen Biergarten, glaube ich, mit hinten dran. Wie ist das so, wenn man jetzt zum Beispiel Supermärkte oder irgendwelche Shops einen Abverkauf hat, fragen die dann auch nach, hier, wann gibt's denn wieder deinen Export oder wann gibt's denn wieder das? Musst du dann, also bist du dann auch so ein bisschen in der Bringschuld? Wie ist das?
Ja, das kommt total drauf an. Wo ich angefangen habe, super viele Einzelhändler irgendwie angesprochen, die Bock hatten, erstmal das Bier zu nehmen, ohne dass die jetzt besonders auf das Thema kleine Brauereien oder spezielle Biere oder so spezialisiert sind. Also, dass die gesagt haben, ey, wir haben eine Craft-Bier-Ecke, und bei denen ist es dann schon so, die sagen dann, das Trimonia läuft super, also das Export, dann bring uns doch bitte nur noch das oder bring uns mehr davon und vielleicht von den anderen ein bisschen weniger oder so. Aber das hat sich jetzt über die, das sind ja jetzt ungefähr anderthalb Jahre, wo wir das machen, hat sich das so ein bisschen so rauskristallisiert, mit welchen Händlern macht Sinn, zusammenzuarbeiten und mit welchen nicht. Und am Ende sind jetzt wirklich hauptsächlich die übrig geblieben, die wirklich auch so eine Affinität zu Bier haben. Also wo auch oft jemand im Laden steht und auch ein bisschen was zu den Bieren sagen kann und auch sagen kann, ey, das ist jemand hier aus der Region, also wo einfach so auch Leute hingehen und etwas gezielter danach gucken. Also man greift mit den Bieren, die ich so mache, greift man relativ wenig normale Biertrinker ab. Das ist einfach so, zumindest im Einzelhandel. Im Biergarten sieht es wieder ein bisschen anders aus. Da kommen Leute einfach mal so vorbei, die einfach mal gucken wollen, was ist das? Und die holt man auch komplett mit dem Export ab. So ein gezapftes Export, da kriegst du einen Großteil der Leute auch so mit. Wie gesagt, im Einzelhandel ist das super unterschiedlich. Also da ja, kannst du Glück haben. Manche, wie gesagt, die kicken sich auch selber aus dem Rennen dann über die Zeit. Da kommt einfach dann irgendwann nichts mehr. So, die wollen dann lieber ihre zwei Paletten Krummacher verkaufen mit Badelatschen als Goodie oben drauf für 9,99 €. Dann ist es aber auch nicht der Händler, mit dem ich dann irgendwie langfristig unbedingt auch glücklich werde. Also das passt schon.
Ja gut, am Anfang muss man ja eh erstmal ein bisschen Klinken putzen, das hilft ja nichts, ne? Und dann muss man gucken, wer ist dann der, mit dem ich dann längerfristig zusammenarbeiten möchte oder wo es funktioniert.
Ja. Genau, ja.
Du hattest gerade gesagt, das Trimonia, das läuft gut. Ist das auch insgesamt, kann man sagen, dein Topseller? Oder gibt es da noch andere Biere, die da dem den Rang ablaufen?
Ja, dadurch, dass sich das jetzt gerade so ein bisschen verschiebt bei uns, wo wir die Biere auch verkaufen und wer so ein bisschen die Zielgruppe ist, ist es auch so, dass nicht unbedingt das Trimonia mittlerweile das meistverkaufte Bier ist. Also das war eine ganze Weile lang so, aber das ist gar nicht mehr so. Dadurch, dass wir so ein digitales Kassensystem benutzen, sehen wir das auch ganz oft auf irgendwelchen Veranstaltungen. Und dann siehst du zum Beispiel, ich habe ja ein Summer Ale, dieses Sorachi Summer Vibes. Das ist ja ein Pale Ale mit Quaik, also mit Voss-Quaik vergoren und mit Sorachi Ace Hopfen. Und wo man ja, also wo ihr beide mir wahrscheinlich auch zustimmen werdet, das ist schon eigentlich ein relativ spezielles Bier. Und dann habe ich aber einfach Veranstaltungen, wo das Sorachi Summer Vibes einfach über dem Export steht. Also wo einfach, wo es mehr getrunken wird. Und dann denkst du dir schon, ja, das ist irgendwie abgefahren, weil das Aroma ist eigentlich so speziell. Da rechnet man selber nicht mit. Und das ist aber so die Entwicklung, die ich jetzt momentan sehe. Also ob das daran liegt, wie ich mich vielleicht unbewusst selber positioniere, das weiß ich gar nicht so hundertprozentig. Aber es ist nicht immer so, dass man pauschal sagen kann, dass Export wird am meisten getrunken. Aber
okay.
Ja, es ist, also manchmal ist es interessant.
Ja. Wie ist denn das mit dem Sorachi Ace? Also ich habe den auch schon über die Jahre häufiger verwendet, vor allem wo es den Sabro noch nicht gab. Aber ich habe den als ziemliche Zicke kennengelernt. Also was ich damit sagen will, ich habe da im Gegensatz zu anderen Hopfensorten echt große Chargenunterschiede immer gehabt. Hast du da auch? Also schwankt das im Aroma in deinem Quaik Pale Ale da sehr? Oder kriegst du es ja bis zu deiner Zufriedenheit konstant hin?
Ja, mein Vorteil ist ja, dass ich mache dann übers Jahr meistens, also keine Ahnung, letztes Jahr waren es zum Beispiel 3 Sude. Dann mache ich den ersten Sud, dann kannst du es erstmal nur anhand der Alphasäure so ein bisschen einpendeln. Und dann merkst du schon relativ fix beim ersten Sud, wie der sich entwickelt. Beim Zwickeln, sagen wir mal so im Bereich Form Dry Hopping, dann merkst du schon, was hat denn die Whirlpool-Gabe so an Aroma gebracht. Und dann kannst du relativ gut selbst entscheiden oder gegensteuern, was du dann noch mit dem Dry Hopping machst. Und am Ende schaffst du es eigentlich ganz gut, immer sehr ähnliche Biere hinzukriegen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also Unterschiede sind da, gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber ich habe es bis jetzt immer ganz gut hingekriegt, dass die Leute dann doch es auf jeden Fall als das gleiche Bier wiedererkannt haben.
Okay, ja, sehr cool. Also ich feiere das auch immer, wenn es noch Leute da draußen gibt, die auch versuchen, solche Biere zu machen außerhalb von der Citra, Mosaik und mittlerweile Sabro-Blase. Das ist immer schön zu sehen, dass es da eine größere Bandbreite gibt.
Ja, Flo, kommen wir langsam zum Ende, oder? Oh nee, du hast noch was.
Wir kommen langsam zu Ende und da habe ich die perfekte Frage. Wenn man jetzt einen Strich ziehen würde, Daniel, und du so ein bisschen Revue passieren lassen würdest, was so die letzten Jahre alles passiert ist. Du hast ja schon gesagt, die Zeit ist gerannt. Vermutlich nicht nur wegen der Corona-Zeit, weil wir 2 Jahre verloren haben, sondern weil einfach unheimlich viel vom Hobbybrauer zu deinen unterschiedlichen Schritten deiner kleinen Brauerei passiert ist. Wie zufrieden bist du mit dem, was du erreicht hast? Würdest du es nochmal machen, diesen Schritt wagen mit dem Wissen, was du heute hast? Ja, wie geht die Reise weiter? Hast du auch schon was im Kopf?
Ich würde sagen, ich bin jetzt an einem Punkt, wo es jetzt gerade anfängt, Spaß zu machen. Also das klingt total Banane, aber es ist so, dass dieses Thema eigene Brauerei super umfänglich ist. Und wenn man dann noch, so wie ich, nach ungefähr, keine Ahnung, acht Monaten, nachdem man die Brauerei aufgemacht hat, entscheidet, dass man die viel größer haben muss und alles noch irgendwie selbst macht und bloß und bla, dann geht in der ganzen Arbeit geht's viel Spaß verloren oder viel von dieser Romantik, die man sich mal ursprünglich irgendwie da so gedacht hat bei dem ganzen Thema. Und jetzt bin ich eben an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, es fängt wieder an, Spaß zu machen. Also, dass ich anfange, neue Sachen auszuprobieren und irgendwie für mich neue Sachen zu entdecken und so. Das heißt, an dem Punkt jetzt, nach der Reise, die ich bis jetzt gemacht habe, würde ich ja sagen, hättest du mich vielleicht vor, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube so vor 3-4 Monaten gefragt, da hätte die Antwort durchaus auch anders klingen können. Also es gab auch Zeitpunkte, wo ich wirklich in der Brauerei stand und da war ich so, bin mir nicht ganz sicher, aber da fühlte es sich an wie so kurz vor Burnout und da war es schon so, dass ich nicht ganz sicher war, ob ich das von dem Arbeitsaufkommen und von der Belastung, ob ich das schaffe. Ja, also ich hoffe, das fasst es einigermaßen zusammen.
Ja, nee, cool, aber da sind wir ja froh, dass du dich auch durch schwerere Zeiten schon durchgebissen hast und da kannst du drauf aufbauen und wir sind froh, dass du da weiter dran bleibst. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Toi, 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 dass es da weitergeht und dass wir da weiterhin Quaikbiere von dir auf dem deutschen Markt sehen. Das freut uns natürlich. Das ist absolut sehr cool.
Und wenn du jetzt ansprichst, dass es vielleicht auch mal ein bisschen viel war oder aber dass es jetzt wieder Spaß macht. Diese Kombination führt zu unserer letzten Frage, glaube ich. Gibt es Pläne für die Brauerei? Also mich würde natürlich interessieren, hast du vielleicht im Kopf, doch den einen oder anderen Angestellten irgendwie zu engagieren, der dir da unter die Arme greift noch zusätzlich? Oder gibt es irgendwelche Collabs, die geplant sind mit anderen Brauereien? Du kannst ja auch deine Biere irgendwo bei einem Wettbewerb einreichen, wenn es gut läuft und wenn du denkst, das ist ein richtig gutes Ding. Vergrößerung will ich jetzt nicht nochmal ansprechen, aber vielleicht hast du ja trotzdem was im Kopf in der Hinsicht. Ja, gibt's irgendwie was? Was ist so geplant? Was hat Lessigs Brauwerkstatt so auf der Pfanne für die Zukunft?
Ja, also tatsächlich so was richtig Konkretes gibt's nicht. Es ist schon so, dass natürlich in meinem Kopf immer irgendwas rumschwirrt, was man noch machen kann, was man verbessern kann, was man also auch Vergrößerung, klar, habe ich im Hinterkopf, jetzt habe ich die ganze Geschichte schon einmal gemacht, hab da einen Hersteller an der Hand, wo ich weiß, was mich erwartet und so weiter. Also im Grunde ist jetzt der Plan, dass das, was ich bis jetzt aufgebaut habe, dass ich das etabliert, dass ich an den Punkt komme, wo ich das Ganze vielleicht auch mal irgendwie wirtschaftlich betreiben kann, dass das nicht mehr sich anfühlt wie so eine Spinnerei, dass man vielleicht die Lagerkapazitäten ausbaut, die wirklich die Qualität der Biere auch so ein bisschen festigt, also dass man nicht unbedingt immer neu, sondern dass man dann die vorhandenen Biere wirklich auch einfach besser macht oder wirklich guckt, wo kann man da noch den Hebel ansetzen. Das wäre jetzt mein Wunsch für die Zukunft. Aber ja, ich möchte auch gerne Hilfe haben, aber das ist auch nicht so einfach. Also so ein Teil von dem, was man da so zu 110% selber macht, irgendwie jemand anders abzugeben, ist nicht nur eine finanzielle Frage. Das ist auch eine Frage, ob man das für sich selber persönlich kann.
Mhm, glaube ich. Ja, Flo, dann?
Dann haben wir es geschafft, aber den Daniel entlassen wir natürlich nicht ohne
noch dass er nicht, uns, noch nicht, genau.
unsere Lieblingsfrage beantwortet, wo sich jeder Gast schwer mit tut, aber mal sehen, wie sich der Daniel schlägt. Hast du ein Lieblingsbier, ein Lieblingsbierstil, wie immer, kann kommerziell sein, kann ein Hobbybrauerbier sein, kann eins von dir sein. Gibt's da etwas, wo du immer dran denken musst, jetzt bräuchte ich da dieses Bier, um dass es mir gut geht.
Also wenn ich jetzt tatsächlich für eins entscheiden müsste, so wo ich mir sicher bin, dass ich das, also wenn man jetzt so auf diese zum Beispiel auf diese Frage, so was ich so den Rest des Lebens vielleicht trinken könnte oder so,
genau,
dann bin ich mir relativ sicher, dann wäre es ein Augustiner, aber dann würde ich es, wenn ich es noch genauer sagen dürfte, dann würde ich eins aus dem Holzfass nehmen, also dieses was es so in manchen Augustiner-Gaststätten gibt, dieses, was dann wirklich aus dem Holz was kommt, das, dafür würde ich vermutlich auch Leute umbringen.
Das ist ja gut.
Das ist wirklich was da, ja, da, dafür würde ich wirklich ziemlich steil gehen, ja.
Perfektes Schlusswort. Also, wenn man für ein Bier umbringen kann, für ein Lieblingsbier, ich glaube, damit können wir ihn entlassen. War wieder eine coole Folge, cooles Interview. Schaut mal in Schwerte vorbei. Idealerweise im Sommer, da könnt ihr es euch im Biergarten bequem machen, bei Lessigs Brauwerkstatt. Gibt es vermutlich dann auch, hoffe ich, doch ein Quaikbier am Hahn. Ich muss sagen, ich werde das nächstes Jahr auch mal auf meinen Zettel schreiben, dass ich da mal bei dir vorbeischaue und mir das angucke. Das würde mich doch unbedingt sehr, sehr interessieren. Ja,
ja, ja. Sehr gerne, cool. Gerne.
Sehr cool, Daniel. Also vielen Dank, dass du dich den Fragen gestellt hast. Mega sympathisch. Ich glaube, das ist auch genauso rübergekommen. Und ja, der Flo hat es gesagt, schaut auf jeden Fall mal beim Daniel vorbei, guckt mal in Schwerte vorbei. Da gibt es eine ziemlich coole kleine Brauerei, die leckere Biere macht. Also vielen Dank, dass du dabei warst, Daniel.
Ja, danke, danke. War auf jeden Fall große Ehre für mich hier, euer Format irgendwie unterstützen zu können. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.